Herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Ganz ehrlich, liebe Zuschauer, wie gut waren Sie in Mathe? Also ich war ehrlich gesagt immer ein ziemlicher Wackelkandidat, was Mathe anging. Da war Religion schon eher mein Fach. Unser heutiger Gast vereint beides, die hohe Mathematik und das Nachdenken über Gott und die ersten und die letzten Dinge. Er ist Professor für Mathematik an der Universität Oxford und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, John Lennox.
Dankeschön, bin gerne hier.
Das ist schön. Ja, Mathematik, das ist ja für viele ein Horrorfach. Was hat Sie daran gereizt?
Wahrscheinlich war es, dass ich ziemlich gut in der Mathematik war. Es hat mich immer interessiert und fasziniert, die Exaktheit und die Logik und so weiter. So, ich habe es nicht schwierig gefunden, aber ich weiß, dass es andere gibt, die das schwierig finden.
Meinen Sie, das ist eine Typenfrage oder generell, dass jeder das lernen kann?
Das ist viel zu kompliziert. Ich denke, wenn man einen guten Mathematiklehrer oder Lehrerin hat, kann man viel weiterkommen als ohne einen guten Lehrer. Es ist zu kompliziert. Es scheint, dass es einige Leute sind, die x-blind sind. Das heißt, wenn es zu Algebra kommt, dann können sie nichts anfangen.
Okay, ich habe es gerade schon gesagt, Sie vereinen die Mathematik und das Nachdenken über die Transzendenz, über Gott, über die ersten, über die letzten Dinge in Ihrer Person. Sie kommen aus Nordirland und gebürtig. Und Sie haben mal gesagt, dass viele Leute denken, Irland sei so ein sektiererisches Land.
Ja.
Was heißt das?
Das heißt, dass wir wissen, dass vor einigen Jahren waren es ziemlich heftige Kämpfe und so weiter und Terrorismus, die angeblich mit Religion zu tun hatten, Protestanten gegen Katholiken und umgekehrt. Das ist, glaube ich, eine teilweise oberflächliche Meinung. Aber es gibt einen Teil Wahrheit drin. Und ich war sehr glücklich, weil meine Eltern, sie waren Christen, ohne sektierisch zu sein. Und das hat bedeutet konkret, dass im Geschäft meines Vaters, ein kleines Geschäft mit vielleicht höchstens 30, 40 Mitarbeitern, er hat versucht, sowohl Katholiken und Protestanten Arbeit zu geben, weil er glaubte, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Und daher sind sie von unermesslichem Wert. Und das war ein Prinzip, das mich sehr beeindruckt hat.
Sind Sie auch auf Widerstand oder ist Ihr Vater auf Widerstand gestoßen?
Ja, wir haben mehrmals Bomben erfahren. Mein Bruder ist fast dadurch gestorben. Er hat sein Gesicht ist fast von ihm weggerissen durch eine Bombe, die hinter Glas explodiert hat. Und das war schwierig. Und interessanterweise, mein Bruder hat seinen Glauben an Gott nicht aufgegeben wegen dieses Terroraktes.
Sie haben gesagt, Ihre Eltern waren nicht sektiererisch. Wie hat das konkret ausgesehen in Ihrer alltäglichen Glaubenspraxis?
Das war es. Das, ich meine, der Ausdruck, dass alle Menschen, auch wenn sie nicht an Gott glauben, waren von demselben Wert, weil sie nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden. Und das war ein Grundprinzip, wie mein Vater und Mutter, wie sie andere Menschen behandelt haben. Respekt für alle Menschen habe ich dort gelernt. Und das war sehr imponierend, weil es nicht immer der Fall war, weil die Spannungen in der Gesellschaft ziemlich tief greifend waren zu der Zeit.
Hat das auch vielleicht ein bisschen was mit Freiheit zu tun, nicht sektiererisch zu sein, sondern auch eine gedankliche Freiheit zu besitzen und auch Glaubensdinge kritisch zu hinterfragen?
Oh, sehr. Ich meine, meine Eltern haben mir, und das war auch eine Seltenheit, habe ich hinterher entdeckt, haben mir Denkfreiheit gegeben. Und zu Hause war es immer sehr stimulierend. So bin ich aufgewachsen mit einem sehr positiven Christentum. Man darf alles hinterfragen und auch andere Weltanschauungen untersuchen. Und das war für mich sehr wichtig, weil ich habe sehr viel gelesen, auch zur Schulzeit, und bin sehr früh mit den großen Fragen der Philosophie und so weiter vertraut. Und immer Fragen, das Christentum war etwas, wo die Naturwissenschaft reingepasst hat und alles, und man darf Fragen stellen und so weiter und so vor allem zu der eigenen Meinung kommen. Das war für mich sehr wichtig.
Also Naturwissenschaft und Glaube auch nicht im Widerspruch gesehen oder nicht im Konflikt gesehen?
Natürlich nicht. Das hängt davon ab, was man mit Glauben zu sagen hat. Naturwissenschaft und Glaube sind falsche Alternativen. Erstens, weil Glaube in der Naturwissenschaft unentbehrlich ist. Jeder Naturwissenschaftler muss an die rationale Zugänglichkeit des Universums glauben. Einstein hat es gesagt. Er hat mal so formuliert, ich kann an keinen Wissenschaftler denken, der diesen Glauben nicht hat. Das heißt, dass das Universum, sagen wir mal, mathematisch zugänglich ist. Man muss das glauben, bevor man überhaupt Naturwissenschaft betreiben kann. Es gibt eine völlig falsche Idee heute, oft durch den neuen Atheisten betrieben leider, dass Glaube ein religiöser Begriff ist und bedeutet, man akzeptiert etwas ohne Gründe. Punkt aus. Und diese falsche Meinung über Glauben muss korrigiert werden. Glaube ist ein normaler Begriff. Ich glaube ihm. Ich glaube an solche Dinge, an die Tatsache, dass die irische Fußballmannschaft vielleicht Weltmeisterschaft gewinnen wird.
Das ist ein starker Glaube, wenn ich ehrlich bin.
Nein, es ist kein starker Glaube. Man darf diesen Glauben hinterfragen. Was sind die Gründe dafür? Und das Problem heute ist oft, wir verwenden Glaube als Abkürzung für Religion. Ich tue das nie, weil es irreführend ist. Weil man sieht Glaube hier, Naturwissenschaft dort und sieht überhaupt nicht ein, erstens, dass auf der christlichen Seite Gründe gibt und zweitens, dass Glaube unentbehrlich ist in der Naturwissenschaft.
Okay, dann würden Sie aber schon sagen, Glaube hier, Religion da. Würden Sie das sagen?
Es ist, ja, diese geometrische Beschreibung ist irreführend.
Okay.
Das heißt, eine wahre christliche Religion ist Glaube, der auf einer Basis ist. Es gibt eine Gründung. Für mich die größte Begründung natürlich die Auferstehung Jesus ist, um ein Beispiel zu geben. Gut. Ich glaube auf der Basis von Gründen, auch in der Naturwissenschaft, auch in meinem Christsein.
Okay, wir waren gerade noch bei Nordirland,
ja.
haben so einen großen Bogen geschlagen.
Ja.
Sehr schön. Irgendwann ging es für Sie an die Uni.
Ja, es ging an die Uni. Ich habe dort ihr Land verlassen.
Ja.
Mit 18 bin ich nach Cambridge gefahren.
Wie waren die ersten Jahre
an der Uni Cambridge? Oh, wunderbar. Ich meine, ich war der Erste in meiner Familie, überhaupt in die Universität zu gehen. Zweitens, es war ein Weltwunder, dass ich aus der Schule nach Cambridge gekommen bin. Es waren nur 6 oder 7 Leute in 400 Jahren, die das gemacht haben. Das war nicht üblich und so. Es war wirklich ein Vorrecht und ich habe Cambridge sehr genossen.
Um dem Ganzen mal eine kleine Dimension zu geben, Sie haben unter anderem die letzten Vorträge von C.S. Lewis an der Universität Cambridge noch gehört.
Ja, ja.
Was war das so für eine Atmosphäre? Was war das für ein
wunderbar.
Geistesleben? Was war das?
Wunderbar. Ich meine, ich hatte fast alle von den Büchern von C.S. Lewis schon gelesen, bevor ich in die Universität gegangen bin. Mein Vater hat mir diese Bücher beschenkt und ich wusste, dass er noch dort war. Ich habe damals nicht gewusst, dass er todeskrank war. Aber er hat seine letzten Vorträge in 1962 gegeben. Und ich kann mich sehr klar erinnern, dass es war sehr kalt. Und er war ein großer Mann, etwa wie mich, und hat Mantel und Hut und Schale und so. Und er kam direkt durch die 2 Türen zum Platzen voll. Das war nur ein schmaler Weg zwischen den Studenten, die auf den Boden saßen. Und als er fing an, seinen Vortrag zu halten, als bald er durch die Türe gekommen ist. Und dann hat er allmählich seinen Mantel und so weiter und seinen Hut. Und bis er fertig ohne äußere Bekleidung am Podium stand, hat man 5 Minuten eines hervorragenden Vortrages schon mitgehört. Aber am Ende des Vortrags hat er das Umgekehrte gemacht. Er redete immer noch, Hut, Schal und Mantel. Und die letzten Äußerungen kamen, als er durch die doppelte Tür gegangen ist. Keine Zeit für Fragen und Antworten. Und das sehe ich auch heute noch. Es war gewaltig, wirklich, diesen Mann miterlebt zu haben.
Ja, was für eine Atmosphäre, toll.
Ja, ja, es war sehr gut.
Sie sind gerade schon mal auf die Naturwissenschaften eingegangen und dass die Naturwissenschaften ja eigentlich dann auch den Glauben voraussetzen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja?
Sie setzen voraus eine Art Glauben. Ja. Das heißt, wenn man zurückdenkt, der Aufstieg der modernen Naturwissenschaften 16., 17. Jahrhundert. Das ist immer eine Frage bei den Wissenschaftsphilosophen und Historikern gewesen. Warum dann und dort? Und die meisten meinen, dass es hat mit der christlichen Weltanschauung zu tun. C.S. Lewis, wenn ich ihn zitieren darf jetzt, sagt, dass die Menschen wurden naturwissenschaftlich. Warum? Weil sie ein Gesetz in der Natur erwarteten. Warum? Weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Das heißt, die christliche Voraussetzung, Glaube an einen rationalen Gott, war der Treiber, der Motor, der den Aufstieg der Naturwissenschaft getrieben hat. Und so schäme ich mich überhaupt nicht, Christ zu sein, Naturwissenschaftler zu sein, weil in einem sehr wichtigen Sinne, das Christentum hat mir mein Fach gegeben. Und so, ich sehe überhaupt nichts dazwischen. Es ist nur in letzterer Zeit, dass die Leute ein bisschen sich verirrt haben und in eine falsche Richtung gegangen sind.
Das wollte ich gerade sagen. In der heutigen Mehrheitsmeinung, im Mainstream, ist es ja so, dass Gott eigentlich als Lückenbüßer gesehen wird. Alles das, was wir uns jetzt noch nicht erklären können, dafür ist Gott zuständig. Und das, was wir uns als vernünftige, ach so vernünftige Menschen erklären können, das ist natürlich naturwissenschaftlich irgendwie herzuleiten. Was ist da passiert, geistesgeschichtlich oder wissenschaftsgeschichtlich?
Es ist eigenartig. Ich meine, als Newton sein Gravitationsgesetz entdeckt hat, hat er nicht gesagt, oh gut, ich habe diese Lücke erfüllt, ich brauche Gott nicht mehr. Nein, er hat die Principia Mathematica geschrieben und hat die Hoffnung dort ausdrücklich zum Ausdruck gebracht, dass er hoffe, dass dieses Buch Leute hilft, an einen Gott zu glauben. Das heißt, er glaubte nicht an einen Lückenbüßer. Je mehr er über die Natur und das All verstanden hat, desto mehr hat er den genialen Gott bewundert, der es so gemacht hat. Das heißt, wie in Ingenieurwissenschaft, je mehr ich über, sagen wir mal, Ingenieurwissenschaft verstehe, desto mehr kann ich Rolls und Royce bewundern. Nicht desto weniger, desto mehr man über Kunst weiß, desto mehr kann man Rubens bewundern. Aber das Problem ist, und es ist so faszinierend für mich, dass der Inhaber von Newtons Lehrstuhl in Cambridge, Stephen Hawking, er war früher in diesem Lehrstuhl, jetzt nicht mehr, ist er in Ruhestand, er verwendet dasselbe Gravitationsgesetz, um nicht an Gott zu glauben. Und ich habe seine Bücher und so weiter gelesen und auch dagegen geschrieben. Aber was mich plötzlich eingefallen ist, er sagte zu den Leuten, du musst zwischen Gott und Naturwissenschaft wählen. Und ich konnte das nicht verstehen. Aber plötzlich ist mir aufgefallen, es ist gerade, weil er meint, dass ich an einen Lückenbüßer Gott glaube. Und wenn man Gott so definiert, als Lückenbüßer, dann muss man zwischen Gott und Naturwissenschaft wählen, weil man Gott so definiert hat. Und was sehr wichtig ist, ist diese Idee, die jetzt weit verbreitet ist, dass die Christen wie ich, die glauben an einen Lückenbüßer Gott. Und daher muss man zwischen Gott und Naturwissenschaft wählen. Man muss zeigen, dass das erste Buch Mose fängt nicht an mit einer Aussage. Und am Anfang hat Gott die Teile der Welt geschaffen, die wir noch nicht verstehen.
Ja.
Ich meine, das wäre verrückt. Okay. Er hat alles geschaffen. Die Teile, die wir verstehen und die Teile, die wir nicht verstehen. Und das ist sehr wichtig, weil Als ich jung war, ich sprach über Gott, die Leute haben verstanden, ich spreche über die dreieinige Gott der Bibel. Jetzt nicht mehr. Es ist dieser Lückenbüßer Gott. Und so, ich sehe es so, dass ein Teil der Problematik hier ist ein falschen Gottesbegriff. Aber es gibt noch Dinge, die direkt mit der Naturwissenschaft zu tun. Und dort, und es ist auch damit, es ist auch wichtig, die zwei zusammenzusehen. Newton hat kein Problem gehabt, weil er nie Gott gesehen hat als dieselbe Art Erklärung wie die Naturwissenschaft. Und ich sage oft zu Leuten, wir müssen verstehen, was Erklärung bedeutet. Ich meine, Gott konkurriert mit der Naturwissenschaft als Erklärung genauso wenig, wie Henry Ford konkurriert mit dem Verbrennungsgesetz als Erklärung eines Motors.
Ja, aber machen
das ist Falschverständnis.
Professor Lennox, machen wir es mal konkret. Ich habe eine Tochter und mit der lese ich in der Bibel und da lesen wir auch die Schöpfungsgeschichte zum Beispiel. Und die Tochter kommt von der Schule und sagt, die Welt ist gar nicht durch Gott entstanden, sondern durch den Urknall. Was sage ich meiner Tochter?
Das ist auch ein Beispiel von falschen Alternativen. Der Begriff Urknall bedeutet interessanterweise nur, dass es einen Anfang gab, genau wie die Bibel sagt. Und Fred Hoyle, den ich flüchtig gekannt habe, vor vielen Jahren. Er hat diese Aussage gemacht, Urknall, als Witz, weil er selber daran nicht geglaubt hat. Ich meine, Urknall sagt nur, wir wissen überhaupt nicht, was das bedeutet, nur zu sagen, dass es einen Anfang gab. Seit Jahrhunderten, Jahrtausenden hat die Bibel dasselbe in anderen Wörtern. So, es gibt keine Konkurrenz oder keinen Konflikt. Es ist nur die Art und Weise, wie verschiedene Leute, Theologen, sagen wir mal, die Bibel und die Naturwissenschaft dieselbe Sache erklärt. Aber die wunderbare Tatsache dahinter ist, dass jahrhundertelang haben die damaligen, sagen wir mal, Naturwissenschaftler, obwohl das Wort noch nicht in Existenz war, an ein ewiges Universum geglaubt, nach Aristoteles und so weiter. Erst in den 60er Jahren, wo ich dabei war, fing man an, Bestätigung, Beweismittel, Indizien, dass es einen Anfang gab. Und in Großbritannien war es höchst interessant, großer Widerstand von den maßgebendsten Naturwissenschaftlern, die Zeitung Nature zum Beispiel. Die sagen, nein, wir dürfen überhaupt nicht auf diesen Weg gehen. Warum? Weil es gibt viel zu viel Ermutigung zu denjenigen, die an die Bibel glauben. Wir müssen weg von diesem Anfang kommen. Faszinierend. Die meisten Leute haben das völlig vergessen.
Ich würde gerne auf einen Begriff kommen, den Sie gerade schon genannt haben, die neuen Atheisten.
Ja.
Der 11. September 2001 ist ja in vielen Bereichen eine Zäsur gewesen, die Terroranschläge in New York. Und hat in gewisser Weise auch eine Gruppe von Leuten hervorgebracht, die sehr aggressiv gegen den Gottesglauben ins Feld ziehen. Wer sind die neuen Atheisten? Was wollen die?
Ja, das ist eine interessante Deutung. Ich meine, ich kann mich gut erinnern, der Spiegel hat das als Schlagwort auf dem Titelbild war, Gott ist an allem schuld. Und die zwei Türme New York und so. Und in einem späteren Interview mit dem Spiegel hat Richard Dawkins gesagt, dass 11.9. hat ihn radikalisiert.
Richard Dawkins, ein prominenter Vertreter des neuen Atheismus.
Richard Dawkins ist jetzt in Ruhestand, aber ist ein Kollege von mir in Oxford, Professor für das öffentliche Verständnis von der Naturwissenschaft oder sowas ähnliches, weiß nicht, Professor for the Public Understanding of Science. Und er ist der führende neue Atheist. Und der Unterschied zwischen neu und alt ist nicht, dass sie neue Argumente haben. Die sind meistens die alten Argumente. Aber der Ton. Und leider ist es ziemlich militant und sehr aggressiv. Und in einer berühmten Konferenz von den Leuten, prominenteste Dawkins, Hitchens, der gestorben ist, leider, ich habe ihn gekannt, und Sam Harris und Dan Dennett, diese. Die Idee ist, dass ganz einfach und so anziehend für die, attraktiv für die meisten Leute, 11.9. ist Religion. Das ist nicht akzeptabel. Und wenn man sagt, aber das ist Extremismus, die Reaktion ist, aber wo gedeiht extreme Religion? Auf der Peripherie von moderaten Religion. Daher muss alle Religion zerstört werden, also vernichtet werden.
Wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, die Terroranschläge sind von religiösen Fanatikern gemacht worden. Und deshalb, weil das aus einer moderaten Religion heraus entstanden ist, muss sämtliche Religion weg.
Das ist die Idee. Mhm. Und Steven Weinberg, ein Nobelpreisträger sogar für Physik, hat gesagt, bei dieser Konferenz in La Jolla, wo ein Bericht im Spiegel war, er hat gesagt, vielleicht die beste Leistung der Naturwissenschaftler heute ist, die Religion zu vernichten.
Wie gehen Sie mit solchen Aussagen um? Wie gehen Sie mit dem neuen Atheismus um?
Wie gehe ich?
Sie persönlich.
Ja, ich debattiere diese Leute und ich versuche in diesem öffentlichen Raum ein Gegenüber zu zeigen, dass die nicht richtig sind. Ich meine, das Problem ist, dass überwiegend der Eindruck für die Bevölkerung im Westen ist, dass der Atheismus normativ ist. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, wir sollten alle das Recht haben in der Öffentlichkeit, in den Medien. Und daher bin ich für diese Möglichkeit sehr dankbar, den Leuten zu sagen, dass es Alternative geben, die noch vernünftiger sind.
Sie haben gerade auch gesagt, dass der Atheismus die Norm in vielen Bereichen ist. Inwieweit, jetzt aus Ihrer persönlichen Warte gesprochen, was Sie wahrnehmen in Ihrem Umfeld, erfasst das auch kirchliche Kreise?
Die kirchlichen Kreise, grob gesagt, werden durch diese Attacke sozusagen von der Seite der neuen Atheisten sehr geschüttert. Ich meine, wir waren neulich in einem Dom voll mit geistlichen Leuten. Und der Bischof, drei Bischöfe haben das organisiert und haben gesagt, wir werden den Dom voll haben. Das habe ich nicht geglaubt, aber es war voll. Und warum voll? Weil oft, die haben nur Theologie studiert. Die sitzen in einem Dorf, wo Leute sind, die sehr naturwissenschaftlich gebildet sind. Und die haben diese Fragen und bekommen keine Antworten. Und der höchste Grund in England, warum die Leute die Kirche verlassen, laut einer Umfrage von der BBC ist, sie antworten unsere Fragen nicht. Und so wirklich, es gibt ein großes Interesse, wieder mal zu lernen, was man sagen kann und was man nicht sagen darf und so weiter.
Wie wird's besser? Was kann die Kirche anders machen?
Wirklich die Fragen von anderen ernst zu nehmen. Und viel mehr, ich meine, aus meiner Sicht, ein Problem ist ständig, dass man hat die Bibel hier und verwendet die Bibel für kleine Predigten und so weiter. Und hier ist die Kultur und die Naturwissenschaft. Die beiden kommen nie zusammen. Die Bibel geht sehr tief in der Philosophie und so weiter. Aber man sieht das nur, wenn man die Bibel ernst nimmt. Und das Problem mit vielen Leuten ist, dass ihr biblische Kenntnis ist etwas so geblieben, aber ihr professionelle Kenntnis ist so gestiegen und es gibt eine riesige Lücke. Und wenn die erste tiefe Frage kommt, die wissen nicht, was zu sagen.
Professor Lennox, ein leidenschaftliches Plädoyer für eine Synthese, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, zwischen Glaube und Naturwissenschaft. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Ausführungen und für diese Leidenschaft und für diese Power, die Sie uns mitgebracht haben ins Studio. Und bei Ihnen bedanke ich mich auch, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an diesem sehr dichten Gespräch, an diesem Ich hoffe auch für Sie ertragreichen Gespräch und würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Bibel TV, das Gespräch.